Die Lesung steht heute im ersten Buch Samuel, Kapitel 16. Und der Herr sagte zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sagte: Wie soll ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Der Herr sagte: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage: Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, damit du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt, gingen ihm entgegen und sagten: Ist es Friede, dass du kommst? Er sagte: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte: Gewiss ist dieser vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sagte zu Samuel: Sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs an, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sagte: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai Schammah vorübergehen. Er aber sagte: Diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai 7 seiner Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sagte zu Isai: Der Herr hat keinen von diesen erwählt. Und Samuel sagte zu Isai: Sind das die Jungen alle? Er aber sagte: Es ist noch der Jüngste übrig, und sieh, er hütet die Schafe. Da sagte Samuel zu Isai: Sende hin und lass ihn holen. Wir werden uns nicht setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sagte: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn machte ihn sehr unruhig. Da sagten die Knechte Sauls zu ihm: Sieh, ein böser Geist von Gott macht dich sehr unruhig. Unser Herr sage doch seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der gut auf der Harfe spielen kann, damit, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, er mit seiner Hand spielt und es besser mit dir wird. Da sagte Saul zu seinen Knechten: Seht euch für mich nach einem Mann um, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der Jünglinge: Sieh, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiten gesehen. Der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und ein Kriegsmann, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel, beladen mit Brot, einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und er gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David bei mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter, und es wurde besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, danke für dein wunderbares Wort. Wir bitten dich, dass du es nun in unsere Herzen und unsere Köpfe pflanzt, dass es Frucht trägt zu seiner Zeit. In Jesu Namen. Amen. Was macht gute Leiterschaft aus? Im ersten Buch Samuel sind wir mitten im Übergang zwischen dem alten israelischen König Saul, den Gott verworfen hat, und dem neuen König, König David, von dessen Salbung wir gerade gelesen haben. Damit ist 1. Samuel 16 ein Kapitel voller Gegensätze. Entlang dieser Trennlinie. Der alte, schlechte König und der gute, neue König. Was macht gute Leiterschaft aus? Nun, das Kapitel, wir haben schon gesehen, der erste Teil endet mit Vers 13, der zweite beginnt in Vers 14. Und der Aufbau ergibt sich aus zwei Problemen, mit zwei Lösungswegen. Der eine Lösungsweg ist von Gott, der andere von Menschen erdacht. Und so gegensätzlich die beiden Lösungswege auf den ersten Blick erscheinen mögen, in beiden wirkt Gott im Verborgenen, um David als Gottes neuen König einzusetzen. Und zwar als König nach Gottes Herzen mit Gottes Geist. Also alles der Reihe nach schauen wir uns zuerst die beiden Probleme und ihre Lösungen nacheinander an. Das erste ist Gottes Lösung für Samuels Trauer. Samuel ist der mit dem ersten Problem, er trauert um Saul, wir haben es gerade gelesen, und dieser Kummer lässt sich natürlich einerseits gut für uns nachvollziehen. Er trauert um einen großen Leiter von Gottes Volk, der hat viel Gutes bewirkt. Er hat sich aber auch durch eigenes Fehlverhalten disqualifiziert. Es ist eine richtige Katastrophe für Israel, wenn der König verworfen wird, und das kann Samuel nicht kalt lassen. Und er scheint dadurch sogar etwas von seiner Zuversicht in Gottes Handeln verloren zu haben, wenn er mit mir zum Anfang kommt. Da sehen wir, Gott hat eine sanfte Zurechtweisung für ihn parat. Er sagt, wie lange willst du denn eigentlich noch über den König trauern, den ich verworfen habe? Also Gott sagt sinngemäß, wenn ich etwas verwerfe, glaubst du nicht, dass ich noch etwas viel Besseres vorhabe? Mit Gott geht es immer weiter. Gottes Plan lässt sich nicht einfach so von sündhaften Menschen aushebeln. Das glauben wir doch. Samuels Trauer ist also einerseits nachvollziehbar, andererseits rührt sie aber auch daher, dass er Saul einfach viel zu viel Bedeutung beimisst. Und Gott dabei vielleicht ein bisschen zu wenig. Und das sieht man nicht nur an seiner Trauer, sondern auch an der Furcht, die mit Gottes Auftrag einhergeht. Samuel wird nach Bethlehem geschickt und Samuel sagt, aber Saul wird es erfahren und mich töten. Seine Furcht verrät einerseits viel über Saul und seine Selbstbezogenheit, die haben wir auch schon in den vorherigen Kapiteln gesehen. Aber vielleicht traut Samuel Gott einfach auch ein bisschen zu wenig zu. Samuel scheint immer noch so fixiert auf Saul zu sein. Saul ist groß und stark, Saul ist zum Fürchten, Saul hat die Armee, Saul ist mächtig, er hat Kriege gewonnen, Samuel trauert, Samuel fürchtet sich, Saul, Saul, Saul. Und wenn wir da einen Moment innehalten, dann wissen wir bestimmt, das kann auch uns in unserem eigenen Denken so gehen, dass wir Menschen viel zu viel Bedeutung beimessen und Gott einfach viel zu wenig. Und Gott hat für Samuels Bedenken schon die Lösung. Saul hat sich eh nie groß um Opfer geschert. Das haben wir in den vergangenen Kapiteln gesehen. Also Samuel, nimm dir einfach eine Kuh mit und sag, du gehst opfern, dann lass nicht alle in Ruhe. Also Schritt für Schritt wird Samuel hier von Neuem daran erinnert, was wirklich entscheidend ist, dass Gott immer eine Lösung hat. Gott muss seinen Plan nie verändern. Im Offenen wie im Verborgenen handelt Gott, um sein Volk zu segnen. Und wenn man das verinnerlicht, dann wird man noch von Vertrauen in Gott erfüllt. Und dieses Vertrauen, diese Zuversicht, die braucht Samuel hier. Denn nichts ist für Gott zu schwer. Gott ist immer für eine Überraschung gut. Und das sehen wir auch, was den neuen König angeht. Auch hier denkt Samuel nämlich in allzu menschlichen Kategorien und das korrigiert Gott hier. Samuel sieht Eliab, den Ältesten von Isai, also hier ist auch Geburtsfolge von, spielt eine Rolle, und er denkt sich, ja, groß und gut gebaut, ja, das muss der neue König sein. So wie wir alle oft nach Äußerlichkeiten richten, wenn es uns um den nächsten Leiter geht. Was antwortet Gott auf diese sehr menschliche Tendenz nun? Er antwortet mit dem Schlüsselvers des gesamten Buches. Schlüsselvers ist Vers 7. Sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs an, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist die Lösung für die ganze Krise, die mit Sauls Verwerfung über Israel hereingebrochen ist. Gott will einen besseren König für sein Volk als Saul. So beeindruckend Saul äußerlich sein mag, Gott verwirft und erwählt den König über sein Volk nicht nach Äußerlichkeiten, er wählt ihn nach seinem Herzen. Und so verwirft Gott einen von Isais Söhnen nach dem anderen und er wählt sich da am Ende den Jüngsten, den Unscheinbarsten, den, der Isai nicht mal auf den, in den Kopf gekommen ist, der auf dem Feld bei den Schafen ist. Es ist ein Nachgedanke, dieser David, der da draußen ist. Weil wir Menschen eben oft nur das sehen, was vor Augen ist, aber nicht Gott. Gott kennt Davids Herz, er hat es angeschaut und wir erfahren hier gar nicht, was Gott in Davids Herzen entdeckt hat. Wir müssen weiterlesen, um es für uns selbst im Lauf des Buches herauszufinden. Auch in den Psalmen, von denen ja so viele von dem David geschrieben wurden, wurden vielleicht sogar zur Zeit, als er David mit seinem Harfenspiel beruhigen wollte. Dazu kommen wir gleich. Aber vielleicht ist für den Moment Psalm 139 ein guter Anfangspunkt, denn dort offenbart David etwas über sein Herz. Und es ist ein Herz, das sich Gott geöffnet hat. Genau, schlagt's ruhig auf. Ihr müsst aber nicht, normalerweise hätte ich sie auf einer Folie, das hat jetzt nicht gepasst. 139, Vers 23, dort sagt David ganz am Ende: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Also David erweckt gar nicht den Anschein, als wäre er ohne Sünde. Will er gar nicht. Das Entscheidende ist, wohin sein Herz ausgerichtet ist. Sein Herz ist für Gottes Prüfung offen. Er will auf Gottes Weg gehen, nicht auf bösem Weg. Und das ist natürlich ohne Zweifel ein Herz, das Gott selbst in seinem König geformt hat. Interessant wird es allerdings, wenn wir Davids Beschreibung hier zurück in 1. Samuel, Kapitel 16, in Vers 12 lesen. Denn da lesen wir es bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Moment. Warum wird David hier so ausführlich beschrieben? Nachdem Eliab und Saul gerade, trotz ihrer guten Gestalt verworfen wurde, ist das hier schon ein Hinweis, dass auch David nicht der ultimative König ist? Ich denke, ohne Zweifel haben viele von uns schon Jesus in diesen Versen anklingen gehört, den Sohn Davids, den ultimativen König, der ein König nach Gottes Herzen ist. Wenn wir also wirklich wissen wollen, wie das Herz von Gottes König schlägt, dann müssen wir über David hinausblicken auf Jesu Herz. Dort sehen wir ein vollkommen gutes Herz, ein reines Herz voller Gerechtigkeit und, wie wir es in den letzten Wochen auch immer wieder entdeckt haben, voller Sanftmut und von Herzen demütig, der uns einlädt, in seine Ruhe zu kommen. Erst Jesus ist 1000 Jahre später die ultimative Antwort auf Israels Probleme, hier und jetzt. Davor muss Israel erst noch ins Exil. Soweit sind wir also noch lange nicht, bis wir von David zu Jesus kommen. Wie gesagt, 1000 Jahre müssen dazu noch vergehen. Aber hier erfahren wir, der Herr sieht das Herz an. Das ist das Entscheidende in einem König. Das ist das Grundprinzip von guter Leiterschaft in Gottes Reich. Für Gottes Volk tut es nur der beste König von allen. Und für den Moment ist David der Prototyp dieses Königs, bis wir dann später zu seiner Erfüllung in Jesus kommen. Also, wie auch immer man diese Aussage über die Gestalt des Königs bewertet, wissen wir, dass David nicht der Prototyp ist, aber vielleicht ist das hier auch nur angemerkt, dass mit der schönen Gestalt, mit der guten Gestalt, dass es zwar nicht auf das Aussehen ankommt, aber dass eine gute Gestalt auch nicht von vornherein für geistliche Leiterschaft disqualifiziert. Ja, also Gott diskriminiert nicht. Dazu kann ich euch später was sagen. Also egal welche Gestalt, Gott sieht auf das Herz und er findet David. Als David ankommt, spricht Gott sofort zu Samuel: Aufsalbe ihn, denn der ist es. Mit dieser Salbung empfängt der König nach Gottes Herzen, das ihn qualifiziert für die Rolle, auch Gottes Geist. Und dieser Geist ist immer ein Geist, der befähigt. Ja, das Herz qualifiziert, der Geist befähigt. Wozu befähigt der Geist? Nun, die Richter wurden wie König Saul dazu befähigt, Gottes Volk zu retten, vor allem von Unterdrückern von außen. Und dieser Aspekt wird vor allem im nächsten Kapitel dann, wo wir zu Goliath kommen, also kommt ruhig nächste Woche zurück, eine große Rolle spielen. Aber in der zweiten Hälfte hier in Kapitel 16 steht ein zweiter bemerkenswerter Aspekt im Vordergrund. David hat die Fähigkeit, mit seinem Harfenspiel einen bösen Geist zu vertreiben. Wenigstens für eine Zeit lang. Ist das nicht auch eine Vorschattung auf den, der mit einem reinen Wort böse Geister für immer vertreiben kann? Es ist schon ein Anzeichen von Davids Herrschaft und dem Sohn David, der böse Geister auch aus deinem und aus meinem Leben vertreiben kann. Also David wird einerseits zu Gottes Lösung für Samuels Kummer, das war der erste Teil. Und wenn wir uns nun als nächstes Sauls Problem im zweiten Teil zuwenden, dann steht dort im Gegensatz zur göttlichen Lösung erst einmal die menschliche Lösung im Vordergrund. Für Sauls Tortur, die er erfährt, seit der Geist Gottes von Saul gewichen ist. Ein böser Geist vom Herrn macht Saul sehr unruhig. Das sehen wir in Vers 14. Unruhig ist sogar ziemlich untertrieben. Es ist eine Tortur. Es ist eine Qual, es peinigt ihn. Ja, und dabei ist der böse Geist, der diese Tortur verursacht, gar nicht unbedingt so zu verstehen, dass er vom Bösen kommt oder moralisch böse ist. Böse kann einfach in dem Sinn gemeint sein, wie man böse Rückenschmerzen hat. Ja, und ab einem gewissen Alter merkt man das. Also, dass dieser böse Geist von Gott ist, heißt nicht, dass Gott hier mit dem Bösen gemeinsame Sache macht. Es ist einfach ein kleiner, aber sehr wichtiger Hinweis auf Gottes Souveränität. Ja, er ist ultimativ hinter diesem ganzen Geschehen. Wie auch immer Saul sich diesen Geist einfängt, Jesus hat davon gesprochen, wenn böse Geister ausgetrieben werden und sie nicht durch den neuen Geist erfüllt werden, dann kommen die bösen Geister siebenfach zurück. So ähnlich ist das hier vielleicht auch. Es ist ein kleiner Hinweis, dass in Gottes Souveränität dieser böse Geist mitwirkt, um die Tür für Davids Aufstieg zu öffnen. Dazu gleich mehr. Bleiben wir noch einen Moment bei dieser menschlichen Lösung, für die Saul sich entscheidet und die so viel über sein Herz aussagt. Das ist der Kontrast hier. Davids Herz, Sauls Herz. Lesen wir nochmal Vers 15 und 16, das ist nämlich schon eine Weile her. Ja, da sagten die Knechte Sauls zu ihm, sieh, ein böser Geist von Gott macht dich sehr unruhig. Unser Herr sage doch seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der gut auf der Harfe spielen kann, damit, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, er mit seiner Hand spielt und es besser mit dir wird. Und er sagte Saul zu seinen Knechten, hört sich gut an, seht euch für mich nach einem Mann um, der des Saitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Also es ist Musik als Therapie. Als rein äußerliche Maßnahme ohne irgendeine geistliche Bedeutung. Es ist eine Therapie, an die du dich vielleicht erinnern kannst und ich mich aus meiner eigenen Zeit als Nichtchrist nur allzu gut erinnere. Ja, sobald ich nach Hause kam, musste ich die Unruhe in mir vertreiben. Als erstes habe ich meinen CD-Player angeschaltet, damals noch. Ja. Und unterwegs war ich mit meinem Walkman. Ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich noch irgendwo aus dem Museum, was das war. Tragbare Kassettenspieler für die ganz Jungen. Absolutes Tech-Highlight. Damals in den 80ern und 90ern. Richtig coole Sachen gab es damals. Was ist dagegen Streaming? Kann man nicht mal anfassen. Aber gut, Spaß beiseite. Neben Musik gibt es natürlich noch unzählige weitere Wege, wie Menschen versuchen, diese innere Unruhe auszublenden. Ja, Sport, Abenteuer, Sex, Karriere, was auch immer. Dauerbeschallung ist nur eine von vielen Dingen, wie wir diese Unruhe in uns übertönen wollen. Und in Gottes Barmherzigkeit gelingt das sogar für eine kurze Weile. In dem Sinne wird David sogar zum Retter für Saul. Hier ist schon die neue Hierarchie erkennbar. Aber es ist natürlich nur ein äußerliches Herumdoktern an einem Symptom. Das Problem liegt ja viel tiefer. Ja, das, was David qualifiziert und befähigt, fehlt Saul einfach. Gottes Geist ist von ihm gewichen. Gottes Herz hat er von Anfang an nicht. Deshalb hat Gott ihn verworfen. Man kann sich nur vorstellen, wenn Saul von Anfang an, anstatt auf die Äußerlichkeiten zu achten, die uns immer wieder aufgefallen sind, den Blick auf das eigene Herz gewagt hätte. Es braucht Mut, der Blick aufs eigene Herz. Aber dieser Blick kann zur Selbsterkenntnis führen. Die Selbsterkenntnis kann zur Reue führen, wenn man erkennt, was man falsch gemacht hat. Reue kann zum Schuldbekenntnis führen, so wie wir es vorhin getan haben, und zu Gottes Vergebung. David wird selbst noch an diesen Punkt kommen, im 2. Samuel. Und da sehen wir, was für ein Herz er hat. Der Blick auf das eigene Herz hätte ihm auch etwas über seine neue, eigene Lehre offenbaren können. Hätte ihm ermöglicht zu erkennen, okay, ich muss Platz machen für einen neuen König. Denn er weiß, dass der Geist von ihm gewichen ist. All das hätte Saul Freiheit schenken können von seiner quälenden Unruhe. Es hätte ihn erfüllen können mit dem Frieden, dass er mit Gott im Reinen ist. Wie tragisch, wenn Menschen wie Saul keine andere Lösung sehen als die äußerliche. Mehr Musik, mehr Ablenkung, mehr Beschallung, immer mehr Aktivität. Bloß keine Ruhe zulassen. Sonst könnte man ja auf einmal den Blick aufs eigene Herz richten. Wie schon vorhin angedeutet, waren es wahrscheinlich geistliche Lieder, die David Saul vorgespielt hat. Gestern Abend hatten wir einen wunderbaren Lobpreisabend. Aber Sauls Vorgehen ist dabei so ähnlich, als würde man einen musikalischen Lobpreisabend nur deshalb feiern, damit man sich selber besser fühlt. Ohne geistlichen Bezug. Ohne Blick auf das eigene Herz, ohne Bereitschaft zu sagen, erforsche mich Gott. und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Weg. Psalm 139. Wie tragisch, wenn Menschen menschliche Lösungen suchen für ihre geistlichen Probleme, so wie Saul hier. Wenn sie den souveränen Gott um jeden Preis vermeiden und doch wie barmherzig ist es, dass David hier zu einer Art Retter für Saul wird. Nicht im geistlichen Sinne, aber Gott erbarmt sich hier über Saul. Und gleichzeitig verwirklicht er aber auch im Verborgenen seinen Plan. Auch wenn Menschen Gott aus dem Weg gehen, ihn vermeiden, ihn ablehnen, wirkt Gott doch im Verborgenen. Er setzt einen neuen König vor Sauls Nase ein. Wo Samuel Angst gehabt hatte, er wird mich töten, da ist auf einmal ein neuer König mitten in seinem Palast. Gottes König nach Gottes Herzen mit Gottes Geist. Das ist ultimative Leiterschaft und Gott macht sie möglich im Verborgenen. Wenn wir uns also fragen, was wir aus diesem Bibelabschnitt für uns mitnehmen wollen, will ich unseren Blick auf ein paar Dinge richten. Zum einen will ich uns Zuversicht mitgeben für das, was in der kommenden Woche vor dir liegt. Auch wir schauen oft mit menschlichen Augen auf unsere Probleme und dann verlieren wir leicht die Hoffnung. Gott bewirkt sein Gutes, aber meist im Verborgenen. Oft ist es überhaupt nicht zu erkennen und doch wirkt Gott völlig souverän. Das macht er auch in deinem Leben, auch heute noch. Also denk daran, wenn du dich von Problemen überwältigt fühlst. Für uns gibt es vielleicht keinen Sinn, aber Gott weiß genau, was er tut. Aber zweitens sehen wir auch, dass für Gottes Volk Gott nur das Beste aussucht. In diesem Fall nur den besten König, nur der tut's. Auch wenn König Saul rein menschlich betrachtet viele beeindruckende Erfolge und Siege vorweisen kann, dann braucht es einen besseren König, ultimativ einen vollkommenen König. Ein vollkommener König nach Gottes Herz, den Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat. Und der regiert auch heute. Und drittens, auch wenn David sich hier sogar Saul gegenüber als Retter in der Not erweist, dann bietet Jesus uns so viel mehr an, als nur äußerliche Errettung durch Musik oder was auch sonst. Er rettet vor allen unseren Feinden. Wenn du von Unruhe geplagt bist, brauchst du vielleicht einfach mehr von Jesus. Wir alle brauchen ja mehr von Jesus. Er will uns seinen Frieden geben und vielleicht hilft dir dabei sogar der Blick in die Psalmen. Aber nicht als äußere Therapie, sondern mit offenem Herzen. Und noch einen letzten Punkt will ich uns mitgeben. Wenn Gott auf Herzen sieht, auf das Herz des Königs, dann lasst auch uns Acht haben darauf, wie es in unserem aussieht. Und dazu muss die Dauerbeschallung weg. Die ständigen Aktivitäten. Und es braucht Mut. Oft haben wir Angst vor diesen Abgründen, die dort drin lauern, wenn es ruhig wird. Aber dieser Mut kommt aus dem Vertrauen, dass Gott es mit uns gut meint. Wenn er unsere Herzen erforscht, dann ist es zum Guten. Es ist eine Heilung, auch wenn es weh tut. Er will dein Herz erneuern, damit es so wird wie sein Herz. Er gibt dir ein königliches Herz. Und er will dir einen neuen Geist geben, wie er dir getan hat durch den Glauben. Den gleichen Geist, den er hat. Und das tut Gott eben durch diesen vollkommenen König Jesus, dem wir im Glauben nachfolgen. Also wenn Jesus dein König ist, erneuert er dein Herz, dass es wird wie seins. So wie wir vorhin gesungen haben, so werden wie Jesus, so sein wie Jesus. Und er gibt dir seinen Heiligen Geist noch oben drauf, das heißt, er befähigt dich für alles, was in dieser Woche vor dir liegt. Er wird seinen Plan mit dir genauso erfüllen, wie er es damals mit Jesus getan hat und davor mit David. Vielleicht ist es im Verborgenen, vielleicht siehst du es nicht, aber lass dir davon keine Angst einreden. Gott hat die Kontrolle. Du bist Gottes Kind nach Gottes Herzen mit Gottes Geist, genauso wie Jesus Gottes König nach Gottes Herzen mit Gottes Geist bist. Und das befähigt dich zu allem. Auch das, was David in den nächsten Kapiteln durchgehen muss. Gott hat ihm dazu die Kraft gegeben. Er hat Jesus die Kraft gegeben für sein Leben und den Tod. Und er wird auch dir die Kraft geben für alles, was vor dir liegt. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du ein guter Gott bist, der nur das Beste für sein Volk will. Vater, wir danken dir, dass du uns in David schon einen Schatten von Jesus zeigst, ein König nach deinem Herzen mit deinem Geist. Und ich danke dir, dass du uns zur Nachfolge berufst, damit auch wir im selben Geist und mit demselben Herzen mehr und mehr den Weg gehen, den Jesus vorangegangen ist. Schenk uns dazu die Kraft, befähige uns dazu, so wie du es mit Jesus getan hast, durch den Glauben an ihn. Und im Vertrauen auf ihn beten wir das. Amen.